ARD. Buchlounge. Mona Amesian tourt durch die Literaturhäuser. Der Live-Podcast von ARD Kultur.
Heute sitze ich in einer Stadt, die weltbekannt ist für ihren Bezug zu Büchern. Ich sage Hallo aus Frankfurt. Auch diesmal habe ich wieder zwei extrem coole Gäste aus der Region oder mit Bezug zu dieser Region hier eingeladen, mit denen ich übers Leben und übers Lesen sprechen möchte. Und als erstes begrüße ich eine Frau, die im vergangenen Jahr in Rente gegangen ist. Mit 6 Jahren hat sie angefangen, Tennis zu spielen, stand als Profi in der Top 10 der Weltrangliste, war extrem viel unterwegs für den Sport und hat ihre Tenniskarriere dann 2022 beendet. Das heißt aber nicht, dass sie seitdem vorm Fernseher sitzt und Kreuzworträtsel löst, im Gegenteil. Der Sport ist nämlich nur ein Teil ihrer Karriere, das Schreiben ist ein anderer. Ihr erstes Buch war 2020 ein großer Erfolg, ein Bestseller. Und jetzt kommt ihr nächstes. Herzlich willkommen, Andrea Petkovic. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank. Hallo an alle.
Auch meine zweite Gästin bricht Rekorde. Zum Beispiel ist sie die jüngste Person, die ich bisher hier zu mir in die Buchlounge eingeladen habe. 18 Jahre ist sie alt. Oder jung, macht demnächst ihr Fachabitur in wenigen Monaten hier in Frankfurt. Aber vor allem macht sie noch was anderes und das richtig, richtig gut. Sie macht nämlich Musik. Ihr erstes Album hat sie noch zu Hause aufgenommen mit ihrem Bruder, quasi im Kinderzimmer, kann man sagen. Für das zweite konnte sie dann schon mit einem Label hier aus Frankfurt zusammenarbeiten. Das Album heißt Born with Nostalgic Bones. Herzlich willkommen, Julie Kuhl.
Hallo.
Hallo, so schön, dass ihr da seid. Ich freue mich wirklich sehr auf diesen Abend. Juli, wir beide lernen uns hier quasi auf der Bühne jetzt heute erst so richtig kennen. Andrea, wir beide saßen schon mal zusammen auf einer Bühne und wir haben gerade mal überlegt, das ist 3 Jahre her.
Du hast es jetzt so gesagt, als wäre es 30 Jahre.
Ja, auch bei dir, Andrea, sind ja einfach sehr viele Dinge passiert in diesen 3 Jahren. Zum Beispiel bist du in Rente gegangen. Ich finde es so witzig zu sagen, weil du bist Mitte 30. Wie ist da so die Rente?
Die Rente ist super mit Mitte 30. Ich komme noch die Treppen hoch. Wobei, als Ex-Sportlerin nicht mehr so gut. Aber nee, mir geht's super. Ich habe direkt weitergearbeitet, wenn ich ehrlich bin. Ich bin nicht so gut im Nichtsmachen und ich habe ein zweites Buch geschrieben. Ich mache viel Fernsehen in den USA. Hier wird Tennis ja leider nicht mehr so viel übertragen, wie ich es mir gerne wünschen würde. Aber in den USA ist Tennis noch keine Randsportart. Ja, ich arbeite aber dran.
Du arbeitest dran, um es an den Rand zu schieben, um Gottes Willen, nein. Ich erinnere mich an den Tag, nachdem du dein letztes Match gespielt hast, da hast du bei Insta einen Post geteilt, da lagst du mit so einem Drink am Strand und hast geschrieben, ich genieße das Sixpack, solange es noch da ist. Ja. Jetzt ein Jahr später.
Das war mein stolzester literarischer Moment. Der hatte einen doppelten Boden. Das war ein doppelter Boden. Sixpack Bier und mein Sixpack am Bauch. Also da, besser wird es nicht, auch wenn sie meine Bücher kaufen, als dieser doppelte Bodenpost.
Ist das Sixpack noch da?
Es ist noch da, aber ich muss so ein bisschen mit nachzeichnen schon. Ne? Das kann man ja so ein bisschen nachzeichnen.
Airbrush.
Ja, genau, Airbrush.
Juli, bei dir, das ist ja das Ding.
Ich habe kein Sixpack.
Ja, genau. Danke, das hätte ich dich jetzt gar nicht, so tief wäre ich jetzt gar nicht gegangen. Aber bei dir ist ja das Verrückte, wir reden hier über einen Teil der Karriere, der vorbei ist. Bei dir geht die Karriere gerade los. Wenn du jetzt mal an deine Rente denkst, was muss bis dahin passieren, dass du da auch so entspannt sitzt und sagst, boah, das war schon geil?
Ich glaube, das ist jetzt der erste Moment, wo ich mal über meine Rente nachdenke.
Man kann nicht früh genug anfangen, habe ich
ja
gehört.
Ja, das stimmt. Also gerade wenn ich freiberuflich sein will, habe ich schon gehört, dass es da nicht so einfach ist. Ich habe keine Ahnung, ich habe mir noch nie mal Gedanken über meine Rente gemacht.
Aber dann bleiben wir beim Start. Wie fühlt sich das jetzt gerade für dich an, weil du machst in wenigen Monaten, ich glaube im Mai oder so sind die Prüfungen, machst du Fachabi, gleichzeitig startest du gerade mit der Musik durch. Ist das irgendwie so mit einem Bein in dem einen, mit in der einen Welt, mit dem anderen in der anderen? Oder denkst du, Abi, ist mir auch egal, ich bin eigentlich schon im Kopf 100% bei der Musik.
Also das ist gerade schon so ein bisschen eine komische Übergangsphase, weil ich gerade total Lust habe, neue Musik zu machen und das auch so ein bisschen neben Schule mache, aber natürlich irgendwie nicht so, wie ich mir das wünsche. Und ich mag sehr, meine ganze Konzentration auf Musik zu widmen und ich bin, glaube ich, nicht so multitaskingfähig. Und deswegen freue ich mich einfach sehr darauf, wenn ich mein Abitur oder mein Fachabi habe und kann, also zähle so ein bisschen die Monate, aber an sich finde ich auch Schule spannend und ich werde jetzt noch die letzten Monate genießen, wo ich nochmal so unnützes Wissen bekomme.
nochmal so reingeballert bekommst. Bei Andrea ist es ja so, dass sie den Sport hat und das Schreiben so als zwei Leidenschaften. Bei dir ist es die Musik und was wird da bei dir als zweites dann kommen, wenn wir mal die Schule vergessen?
Kunst. Also ich gehe ja auch auf eine Schule für Gestaltung und ich bin mit einer Mutter aufgewachsen, die Illustratorin ist und deswegen habe ich mein ganzes Leben lang schon sehr viel gemalt und gezeichnet und das mache ich immer noch viel.
Und ich weiß was über dich, was ich, also ich weiß nicht, ob ich spooky oder cool finden soll, aber darüber reden wir später. Wir setzen hier ein kleines Lesezeichen, das ist jetzt ein kleines Teasing, denn nicht umsonst stehen hier vorne zwei Hocker. Wir sind jetzt schon, haben uns jetzt schon mitten hier im Gespräch vertieft, aber jede Buchlounge geht ja los mit einem Speed-Dating. Andrea, Speed-Dating wurde in Amerika erfunden. Du bist viel in Amerika unterwegs. Wie oft
warst Wie oft speed-datest du?
Ist das da
also
wirklich
so drei
ein Ding?
Bis viermal die Woche ist meine dritte Leidenschaft, neben Schreiben und Tennis.
Und was sagt dein Freund dazu?
Ja, der unterstützt das vollkommen. Der kommt manchmal mit. Und jedes Mal wieder finden wir uns gut.
Das ist ja verrückt.
Ja, so machen wir das. So erhalten wir die Frische in der Liebe. Genau. Aber ich habe schon vorhin gesagt, Juli sieht viel besser aus als mein Freund. Deswegen habe ich das Gefühl, ich habe schon Upgrade in diesem Speed-Date gemacht.
Das Speed-Dating. Okay, die Zeit läuft für Juli ab jetzt.
Ich will nichts falsch machen. Was ist die nervigste Frage, die du gestellt bekommst zu deinem Job?
Oh Gott, das ist so professionell schon. Ich verzweifle vor den 90 Sekunden, die auf mich warten. Was will ich nicht gefragt werden? Was sind deine Ziele? Mag ich nicht, diese Frage. Ziel ist immer, Nummer eins zu werden.
Okay. Kannst du mir einen Tipp geben, wie man Karriere und Schule unter einen Hut kriegt?
Ja, Schule sollte immer zweitrangig sein, vor allem, wenn man Talent in was anderem hat, dann nur das Nötigste machen. Aber auf jeden Fall Abitur, das ist gut.
Okay, was ist denn dein Lieblingssong?
Mein Lieblingssong ist Silver Springs von Fleetwood Mac, weil ich alt bin und du jung. Deswegen ja, kennst du Fleetwood Mac?
Kenn ich tatsächlich Ja, was spielt denn Musik so für eine Rolle in deinem Leben?
Musik spielt eine große Rolle. Mein Freund, den ich heute verlassen werde, nachdem wir gespeeddatet haben, ist Geiger und ich wollte immer schon jemanden, der auch singen kann, daten. Deswegen bist du heute die erste Wahl. Von zweiter Wahl zur erster Wahl.
Ja, sehr schön. Du studierst Politik, oder?
Ich habe Politikwissenschaften studiert. Ich habe es nicht zu Ende gemacht, weil ich habe dir ja gesagt, Schule ist zweitrangig.
Was Talent war die Motivation dahinter?
Meine Motivation dahinter war, die Welt zu verändern. Dann wurde ich erwachsen, habe festgestellt, bringt nichts. Das ist der Zynismus, der mit dem Alter kommt. Das wirst du auch noch mal irgendwann
ja
sehen.
Ja, okay. Freue mich drauf.
Fantastisch. Sehr gut. Einen großen Applaus für Juli.
Sehr gute Fragen.
Deine Zeit, Andrea, läuft ab jetzt.
Warum kennst du Fleetwood Mac nicht?
Wenn ich ihn kennte, könnte ich die Frage beantworten. So kann ich nichts dazu sagen.
Okay, ich würde mich sehr freuen, wenn du dir heute Silver Springs von Fleetwood Mac anhörst und Stevie Nicks googelst nachher. Vielleicht wird es dein Leben verändern. Okay. Aber ich soll ja Fragen stellen, nicht dir irgendwelche Sachen.
Und die 90 Sekunden.
Was treibt dich an?
Oh Gott.
So habe ich mir es nämlich vorgestellt. Jetzt denkst du 90 Sekunden nach und ich muss keine zweite Frage mehr stellen.
Was treibt mich zu was an? Aus
was
dem Bett zu gehen?
Was treibt dich im Leben an? Alles.
Musik.
Ja?
Etwas aus meinem Leben zu machen. Etwas auszudrücken.
Sehr gut.
Ja, irgendwie sowas in der Art.
Wer bist du heute und wer möchtest du sein, wenn du so alt bist wie ich, 36? Ich weiß, ich sehe jünger aus.
Das sind wirklich schwierige Fragen. Wer bin ich heute? Boah.
Du musst, öffne dich, es ist niemand hier. Guck, sie sind alle im Dunkeln, nur du und ich.
Wer wer bin ich heute und wer will ich werden? Ich mache mir nicht so viele Pläne. Ich habe das irgendwann über Bord geworfen, weil ich immer, wenn ich mir einen Plan gemacht habe, zu fokussiert darauf war. Deswegen kann ich nicht genau sagen, wo ich hingehen will. Ich sehe mich überhaupt gar nicht in der Zukunft. Ich kann nur im Moment leben. Deswegen sehe ich mich heute aber immer sehr so, dass ich Sachen machen will, aber ich kann nicht so lange planen.
Sehr gut, aber siehst du, ich habe total viel vorbei. Über dich kennengelernt.
Vielen Dank.
Danke.
Ihr dürft euch wieder setzen. Das Ding ist ja bei einem Speed-Dating, danach muss man ja entscheiden, ob man den Abend weiter zusammen verbringen möchte. Würdet ihr das bejahen?
Ich ja.
Ich auch.
Ich habe gehofft eigentlich, dass ihr euch gegenseitig nach euren jeweiligen Talenten fragt. Das ging gerade so musikmäßig schon in die Richtung, aber deswegen mache ich das jetzt. Andrea, wie gut kannst du singen? Juli, wie gut kannst du Tennis spielen?
Also nach Mitternacht Karaoke singe ich sehr gut.
Nach wie viel Wein?
Ein starker Martini brauche ich schon. Also einen starken Martini brauche ich schon, Wein tut's da nicht mehr. Aber ich singe sehr gerne Karaoke, das mache ich sehr gerne, aber absolut nicht gut, muss man leider dazu sagen.
Und du in Sachen Sport, wenn man dir jetzt so einen Tennisschläger in die Hand gibt und sagt, hier, Andrea Petkovic steht auf der anderen Seite des Netzes.
Also ich glaube, ich hatte tatsächlich noch nie in meinem Leben einen Tennisschläger in der Hand.
Dann nicht nur Fleetwood Mac bitte hören, sondern vielleicht auch noch meine Tennisstunde.
Ja, generell Sport ist bei mir eher ein schlechtes Thema. Früher habe ich ein bisschen Sport gemacht, irgendwann habe ich damit aufgehört und dann auch nichts mehr gemacht. Jetzt bin ich noch jung genug, dass ich da keine Probleme mit habe. Irgendwann werde ich zurückblicken und auf mich selber sehr sauer sein.
Ist vielleicht wie mit der Rente, vielleicht ein Zukunftsthema.
Ja, ich habe ja schon gesagt, ich kann nicht planen in die Zukunft. Ich werde die ganzen Probleme werden sich dann anstauen und dann irgendwann muss ich mich damit dann konfrontieren.
Erstmal Fachabi.
Erstmal Vereinsamer.
Und hier heute geht es ja auch um etwas, das euch beide verbindet, nämlich, dass ihr beide schreiben könnt in unterschiedlichen Genres. Juli, du schreibst Songtexte, du schreibst Bücher, du schreibst Kolumnen und sowohl längere als auch kürzere Texte. Fangen wir mal bei dir an. Andrea, wann hast du das bemerkt, dass anscheinend nicht nur Tennis ein Talent von dir ist, was du ja recht früh entdeckt hast, so in der Grundschulzeit, sondern auch Texte und Sprache und Schreiben?
Talent hast du gesagt. Ich möchte mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber als ich angefangen habe zu ich habe tatsächlich zuerst in Amerika veröffentlicht. Es fiel mir viel leichter, auf Englisch zu schreiben, weil ich das Gefühl hatte, dass da so eine gewisse, wie so eine Distanz aufgebaut ist zwischen dem, was ich wirklich fühle und der Sprache. Und dadurch konnte ich mich viel besser öffnen. Und Freunde von mir haben ein Tennismagazin gegründet. Und irgendwann hat die SZ das mitbekommen und mich für eine Kolumne angefragt, online. Die wollten sicher gehen, dass das nicht im Print steht, was ich schreibe.
Erstmal,
genau. Und so ging das Ganze los. Und jetzt habe ich eine Kolumne in der Zeit, im Feuilleton und eine in der Sports Illustrated, weil Sport ist dann doch noch meine Leidenschaft. Und ich schreibe sehr gerne über Sport.
Das zieht sich so durch bei dir.
Und ich versuche auch immer wieder in die Zeit auch so ein bisschen Sport reinzuschmuggeln. Meistens kriege ich hin, manchmal sagen sie, Andrea, wir sind im Feuilleton, musst du schon wieder über Bastian Schweinsteiger schreiben.
Genau. Aber was man bei dir, wenn man dein erstes Buch gelesen hat, auch ganz schnell gemerkt hat, oder was ich ganz schnell gemerkt habe, ist, dass das auch gar nicht für dich immer so getrennte Dinge waren, Sport und Bücher jetzt zum Beispiel, sondern dass das auch häufig zusammenhing, vor allem in Momenten, die vielleicht nicht ganz so einfach waren. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erklären, was das auch mit deiner Profi-Tenniskarriere zu tun hatte, deine Leidenschaft fürs Lesen.
Ja, also als ich anfing zu reisen mit so 15, 16, da gab es noch keine Handys, noch keine Computer, zumindest nicht die Smartphones, wie wir sie heute kennen. Meine Mutter ist auch im Publikum. Es war früher so, wenn ich ins Ausland gereist bin, habe ich vom Hoteltelefon angerufen und ganz schnell die Nummer vom Hotel durchgesagt und dann wieder aufgelegt, weil die erste Minute war 90 Cent und danach hat es 170 Euro gekostet, gefühlt. Und die Tennistour am Anfang, wenn du noch wirklich am Anfang deiner Karriere stehst, es sind kleine Turniere in kleinen Städten, man ist in ganz schlimmen Hotels und Motels, man ist teilweise zu 5, zu 6 auf dem Zimmer, man versucht, wo man kann, Kosten zu sparen und teilweise weiß man, man muss das Turnier gewinnen, um Geld fürs nächste Turnier zu haben.
Sehr so verrückt, weil man denkt, jetzt sorry, dass ich unterbreche, aber man denkt so, oh, Andrea Petkovic und all die großen Namen, die man so kennt, alles Millionäre, weil große Sportlerinnen und Sportler, das ist, man denkt ja immer, die anderen sind steinreich irgendwie und dann stellt sich raus, ist gar nicht mal so einfach, wenn man nicht Fußball spielt als Mann.
Ja, so ja, es ist schon so, dass natürlich auch die Tennis Stars, die wir kennen, das sind die, die auch ins Rampenlicht gehören, die große Turniere gewonnen haben. Dann hört man auch die Preisgelder, die da rumschwirren. Also man kann schon Geld verdienen mit Tennis, aber die Wahrheit ist, dass 90% eben auf dieser kleinen Tour, auf der Challenger Tour, Challenger ist auch ein guter Name, Herausforderung, nicht so eigentlich Misery und Pain, aber das ist die Challenger Tour, da ist es eben ja, sehr beschränkt und in den Hotels, wenn es Fernseher gab, gab es immer nur den einen Sender, den lokalen Sender in der lokalen Sprache. Und so waren ganz schnell Bücher meine Begleiter, mein Entertainment und mit dem ich rumgereist bin. Am Anfang war es dann so klassische Stephen King-Krimi-Sachen und irgendwann habe ich mich dann auch in der Literaturwelt ein bisschen nach vorne gearbeitet.
Und ich erinnere mich an eine Geschichte aus deinem ersten Buch. Da hast du erzählt, du musst die Geschichte gleich zu Ende führen, da hast du eingecheckt in einem Hotel, nicht unter deinem echten Namen, sondern als Haruki Foster.
Genau, also das ist ja dann die andere Seite der Medaille. Wenn du dann es schaffst, und damals war ich in den Top 10, ich war bei den US Open und das ist dann so dieses Verrückte an dieser Welt und vielleicht ist die ganze Welt so, ich kenne nur die Tenniswelt sehr, sehr gut. Als ich das dann nicht mehr nötig hatte, dass mir jemand Hotelzimmer zahlt, als ich dann in den Top 10 war, eine erfolgreiche Karriere hatte, Geld verdient habe, dann haben mich auf einmal immer so 5 Hotelmanager in New York angerufen, so, hey, wir haben ein freies Zimmer für dich, wieso checkst du nicht bei uns ein? Damals, als ich es gebraucht habe, habe ich so meine 3 Münzen zusammengesammelt und mit 8 Leuten auf dem Zimmer geschlafen. Aber es ist, unsere Welt ist ein bisschen verrückt. Und er hatte mir geraten, dass ich mir ein Pseudonym zulege, weil meine Gegnerinnen mich ja sonst vielleicht nachts anrufen könnten und mir Telefonstreiche
spielen. Ich dachte, er stechen oder so. Aber gut, jetzt nur anrufen.
Nee, das war so schlimm war es nicht bei uns. Wir sind ja nicht beim Eiskunstlauf.
Wow, und, das wäre noch schlimmer.
Da habe ich ein Haruki Murakami-Buch gelesen und ein David Foster Wallace-Buch, der mein Lieblingsschriftsteller ist. Und so wurde daraus Haruki Foster. Und dann hat mich das Hotelpersonal immer mit Haruki angesprochen. Und ich habe immer so...
Yeah, it's me, yeah.
Wen meinen die? Oder so Miss Foster. Aber genau, das war, das war auch nur eine Woche in meinem Leben. Aber schön, dass du das erwähnst. Und ich fühle mich so als Megastar.
Ganz süß, die Geschichte. Und du schreibst auch... dass die Bücher jetzt gerade, dass du sagst, ja, die waren da, weil es gab nur lokale Fernsehsender, aber irgendwann waren die Bücher ja dann schon auch so eine, ich glaube, irgendwo schreibst du, hast du mal gesagt, so eine Flucht vor dem ganzen Stress und dem Druck, den du auch hattest.
Also im Tennis ist es ja so, dass jedes Spiel, jedes einzelne Spiel mit einem Sieg oder einer Niederlage endet. Also es gibt keine Gruppenphasen, es gibt keine Unentschieden. Wir haben wirklich, es funktioniert alles im Tennis nach K.O.-System. Das heißt, auch mit der Niederlage bist du auch ausgeschieden aus dem Turnier. Es gibt also keine Möglichkeit, sich nochmal hineinzufinden. Und das Schlimme ist dann, wenn du dann abends versuchst, schlafen zu gehen, dann gehst du all deine falschen Entscheidungen durch, wieder und wieder und wieder. Und warum habe ich da die Vorhand cross und ich hätte und warum habe ich... Und dann das Schlimmste ist, wenn du nicht mutig warst in Entscheidungen. Mhm. Deswegen habe ich dann später mir angewöhnt, fast übermütig zu sein in wichtigen Momenten, weil ich dieses Gefühl am meisten gehasst habe, ins Bett zu gehen und zu wissen, ich habe eigentlich gekniffen und ich habe nur reingespielt und gehofft, dass meine Gegnerin den Fehler macht. Und man kann das Gehirn nicht mehr abschalten, man kann nicht schlafen, man geht die Situation immer wieder durch. Und in diesen Momenten haben gute Bücher geholfen, weil ich da einfach meinen Kopf ausschalten konnte. Ich konnte mich ich finde, Lesen ist ein bisschen wie sich in den Kopf von jemandem anderen drängen.
Wie so ein
und daneben
Fenster in das
stehen,
Leben
ganz
von
genau.
Anderen.
Und je kaputter die Schriftsteller und Schriftstellerinnen waren, desto besser ging es mir, weil ich dachte so, also ein kleines Tennisspiel, guck dir mal den Alten an, dem geht's richtig
gar nichts
schlecht.
Mehr. Ja. Juli, kannst du das nachfühlen oder ist genau das, was Andrea jetzt über Bücher sagt, bei dir die Musik?
Also schreiben, also Songs schreiben für mich ist ja schon eher auch eine Konfrontation mit Gefühlen. Also wenn ich ausblenden will, wie ich mich fühle, dann ist, glaube ich, Songs schreiben und Musik machen nicht das Richtige.
Aber Musik hören? Da kann man ja gegen das
also,
Gefühl arbeiten auch.
Aber das mache ich nicht so gerne. Ich bin eher dann so ein Mensch, der dann, wenn es mir schlecht geht, dann nochmal einen richtig traurigen Song hört, um das so zu unterstreichen. Und ich bin aber auch generell eher ein Mensch, der nicht so oft seine Gefühle ausblendet, wenn ich jetzt irgendwie zu Hause bin. Also dann stelle ich mich auch gerne dem Gefühl und lebe dann auch diese Traurigkeit oder das Gefühl oder was auch immer ich dann schreibe. Deswegen ist jetzt Schreiben auf gar keinen Fall eine Ablenkung, weil das einfach Worte finden ist für das, was man fühlt. Mhm. Das heißt, theoretisch wären, glaube ich, Bücher eher eine Ablenkung in den Momenten. Aber ich werde mich ja auch direkt outen. Ich lese gar nicht viel in meiner Freizeit. Mhm. Ich höre super viel und ich höre super viel Hörbücher. Und ich glaube, das ist dann eher so das, was ich mache, wenn ich mich nicht Gefühlen stellen will und eher irgendwie abschalten will, dann irgendwie Beschallung über die Ohren, aber dann eben auch keine Musik, weil ich habe das Gefühl, dass alles, was mit Musik zu tun hat, eine Unterstreichung der Gefühle ist und die Gefühle eher verstärkt. Also wenn es dir gut geht, dann machst du einen glücklichen Song an, dann romantisierst du dieses Glücklichkeitsgefühl damit so sehr und andersherum auch mit traurigen Songs. Und das ist ja auch das Schöne an der Musik, finde ich.
Ist es bei dir auch so, beim Musik hören? Oder bist du eher so im Liebeskummer dann oder in einer absoluten Hochphase auch mal sowas Melancholisches oder so ein bisschen Brüche?
Bei Liebeskummer hilft Speeddating 3 bis 4 Mal die Woche.
Zum Beispiel mit Juli, ja.
Genau, zum Beispiel mit Juli, dann besonders. Nee, ich würde da total d'accord gehen mit Juli. Ich finde auch, dass Musik die Gefühle eher unterstreicht. Natürlich kann man viele meiner Kollegen und Kolleginnen im Tennis, die haben Musik auch dazu benutzt, um sich, also man sagt immer, vor der Wettkampfsgeist, mit dem man oder die Einstellung, mit der man auf den Platz geht, kann bei 1 sein oder bei 10. Bei 1 ist so lethargisch und müde, das macht der Stress auch. Und bei 10 ist so hyper und aufgeregt und man versucht irgendwo so zwischen 5 und 7 zu sein. Und viele meiner Kollegen und Kolleginnen haben sich Musik dazu auserkoren, um dieses Gefühl hervorzurufen. Also nicht nur, um das zu unterstreichen, sondern auch wirklich willentlich hervorzurufen. So, ja. Genau. Das habe ich bei mir jetzt zum Beispiel nicht so gerne gemacht, weil bei mir es auch ähnlich war, wenn dann aus Versehen im Shuffle ein trauriger Song war, weil ich dann nicht bei 1, sondern bei -5 und damit spielt sich's nicht so gut.
Und lesen jetzt in deiner Nachprofi-Karriere, weil lesen ist ja auch immer eine Phase, kann ja auch sein, dass wir uns in 10 Jahren sprechen, Julian, du sagst, ey, was habe ich da mit 18 erzählt, ich lese nicht viel, jetzt auf einmal ist mir Lesen total wichtig, ich hatte auch so ein kurzes Tief irgendwann mal und dann hat es wieder voll angezogen. Liest du mehr oder weniger, seit du nicht mehr Profi spielst?
Es ist ganz komisch geworden. Also ich habe früher total viel gelesen, aber so, um mich, wie gesagt, abzulenken. Und jetzt ist Lesen wie so eine Art Arbeit, weil ich mich jetzt viel mehr als Autorin identifiziere, weil ich eben die andere Tennisspielerin nicht mehr habe. Und jetzt, wenn ich lese immer mit Stift, ich unterstreiche mir gut formulierte Sätze oder Narrative, die ein Autor oder eine Autorin ausgearbeitet haben, mache ich mir Notizen. Also jetzt ist es mehr so wie ein Training. So wie ich früher auf den Platz gegangen bin, um zu trainieren, so lese ich jetzt große Meister und Meisterinnen und versuche mir davon was abzugucken. Das ist das Gute am Schreiben und am Lesen, dass die Trainer und Trainerinnen viel billiger sind. Die muss man nämlich nicht zahlen.
Kriegst du für 20 Euro.
Genau.
Die und liegen alle da rum.
Ja, ne? Und also. So alte Bücher kannst du auch für 3 Euro auf dem Flohmarkt kaufen.
Und dann hattest du ja jetzt auch den Vergleich, du hast ein Buch geschrieben, 2020 kam das raus, also ist davor dann geschrieben, als du noch aktiv gespielt hast. Und das zweite jetzt, das jetzt gerade, wenn man das hier hören kann, rausgekommen ist im März gerade. Wie war das so vom Schreibprozess?
Also das war wirklich interessant, weil mein zweites Buch wird um das letzte Jahr meiner Karriere gehen und dieser Prozess des Begreifen, dass es nicht mehr lange geht, des Loslassens, des Trauerns und dann auch, wie ist es danach. Und ich habe es angefangen zu schreiben und es ist in Kalendermonaten aufgebaut. Und ich hatte das schon angefangen zu schreiben, während ich diese Phase hatte und irgendwann kam ich nicht mehr weiter, weil ich begriffen habe, ich weiß ja noch gar nicht, was passiert, wie ich mich fühlen werde, was ich danach machen werde, werde ich glücklich sein, werde ich traurig sein, werde ich beides sein und dann musste ich immer aufhören und warten und das Ganze erst erleben, bevor ich es dann niederschreiben konnte und das war wirklich ein seltsamer Prozess, weil meistens habe ich immer und ich glaube, das ist auch generell eher die Regel, im Rückblick geschrieben.
Aber ist das jetzt, also kannst du überhaupt sagen, dass jetzt auch nach einem Jahr das Ganze für dich schon abgeschlossen ist? Weil wir haben noch gar nicht den Titel des Buches gesagt. Das heißt Zeit, sich aus dem Staub zu machen. Ja. Was ja erstmal klingt wie nach so, ciao, ich bin dann jetzt mal weg. Aber als ich dich beobachtet habe und ich sehr engmaschig verfolgt, weil es irgendwie, ich fand es schon emotional, diesen Abschied so am letzten Tag. Ich habe dich nur weinen gesehen, den ganzen Tag. War das der tränenreichste Tag deiner Karriere eigentlich?
Nee, die 3 Monate davor. Also Das könnt ihr dann auch im Buch nachlesen. Für mich war der Transformationsprozess viel schwieriger als dann der Abschluss des Prozesses quasi. Also dieses Hadern, ja, soll ich aufhören? Kann ich noch weiterspielen? Ich habe noch sehr gerne gespielt. Also ich habe einige Kollegen und Kolleginnen, die es dann irgendwann auch hassen, weil es jeden Tag das Gleiche ist. Der Stress des Wettkampfs ist unheimlich groß und irgendwann beginnt man es zu hassen. Also manche. Und ich hatte das nicht. Ich habe noch sehr geliebt zu spielen. Ich habe den Wettkampf noch gemocht. Ich habe das Training noch gemocht. Und dann dieses Ringen mit sich, wann höre ich auf? Ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Wo höre ich auf? Erzähle ich das der Welt oder mache ich es einfach für mich? Das war für mich der schwierige Prozess und da habe ich auch viel geheult. Da habe ich nur geheult, wenn man ehrlich ist. Aber dann, als es vorbei war, und das war sehr lustig, an dem Tag, ich habe zwar geweint, aber es war so auch ein bisschen Glück drin, dass es endlich vorbei ist und mein Team war völlig fertig. Mein Trainer, mein Physio, alle, die in meinem Team waren, weil die mussten ja alles in sich halten. Mhm. Also diese ganzen Prozesse.
Alles, was du schon rausgeheult hast über die 3 Monate.
Genau, die haben mich ja immer beobachtet im Training. Wenn ich geheult habe, könnt ihr nicht mitheulen. Die haben so, komm, das ist schon okay, wir konzentrieren uns nur auf den heutigen Tag. Und die waren nicht mehr ansprechbar. Ich habe dann abends auch so in meinem Lieblingsrestaurant in New York habe ich so eine große Abschiedsessen. Die konnten auch nicht kommen. Die waren so fertig. Die mussten in ihr Zimmer. Ich habe die am nächsten Tag besucht. Die waren nur so Leichen in der Ecke, komplett bleich, wie so Vampire. Ich so, Gott, es tut mir sehr leid. Ist auch nicht leicht, mit einer Tennisspielerin zu arbeiten, muss man sagen. Wir sind sehr kapriziös und auch leicht dievenhaft angehaucht. Ich nehme mich da nicht raus. Also die sind Schlimmeres durchgegangen als ich, glaube ich.
Dann lass uns doch mal reinspringen ins Buch.
Genau.
Und es ist das erste Mal ever für dich, dass du jetzt gerade hier liest, ne?
Das ist korrekt. Das ist eine Premiere heute. Ich lese aus dem Mai und im Mai wird mir so langsam bewusst, dass mein Körper wahrscheinlich nicht mehr lange mitmacht und ich stelle mir die Frage, wie lange geht es noch? Ich wünschte, man könnte das Leben anhalten. Einmal auf Vollbremsung knallen. Pause machen, aus seiner Körperhülle steigen und das eigene Leben gründlich betrachten. Von allen Seiten begutachten, hochheben und drunter gucken, abklopfen, nach Hohlstellen horchen. So lange, bis man zu rationalen Schlüssen kommt, dann erst die Bremse lösen und weitermachen. Denn es geht sehr schnell auf einmal. Vor ein paar Monaten noch war das Ende offen, ein abstrakter Gedanke wie der Horizont über dem Ozean, der eine Grenze suggeriert, obwohl das Meer dahinter weitergeht. Jetzt sind meine Gedanken voller Skorpione. Die Verletzung an meinem Bein, ein Testlauf ohne Tennis, hat einen Dominoeffekt ausgelöst. Etwas Neues regt sich in mir, etwas, das ich bisher nicht gekannt habe. Eine sorgenvolle Stimme, eine fragende, wie lange wird es noch gehen? Ich horche genauer in meinen Körper hinein, fahnde nach quietschenden Sehnen und knarzenden Muskeln, nach langsameren Stoffwechseln und erlahmenden Mitochondrien. Nach einem Grund, einem Knall vielleicht, der mir die Entscheidung abnehmen würde. Aufhören zu arbeiten ist wie sterben, soll Claude Monet gesagt haben. Ein bisschen fühlt es sich so an. Die verheerendste aller Lebenskrisen ist das Alter. Der Alterungsprozess, das Abnehmen körperlicher Fähigkeiten, die Zunahme körperlicher Unfähigkeiten. Einem Prozess inhärent ist das unausweichliche Ende desselben. Das Ende des Alterungsprozesses ist der Tod, das ultimative Ende. Wie deprimierend. Der einzige Trost, den der Tod verspricht, ist, dass es endlich ein Ende hat. Das Streben, das Zweifeln, das Begehren, das Feuer, alles weg. Lebenskrisen können Potenzial in sich bergen. Sie können Veranlassung sein, etwas zu verändern oder neu zu wagen. Im am wenigsten ergiebigen Fall sorgen sie zumindest für einen Erkenntnisgewinn. Es warten zarte Sonnenstrahlen. Nicht alle Krisen enden in einem blühenden Sommer, aber feine Lichtstreifen findet man, wenn man lange genug danach sucht. Oder? Wenn ich morgen vom Bus überfahren werde, ist Tennis das einzige Leben, das ich hatte. Wenn ich die 90 überlebe, werde ich mich daran erinnern, jemals Tennis gespielt zu haben? Das Alter ist relativ. Die meisten Architektinnen und Komponisten erleben ihren Karrierehöhepunkt irgendwann, nachdem sie 40 geworden sind. Im Sport ist man mit Mitte 40 seit circa 10 Jahren im Ruhestand. Die 3 Label, die man in den wesentlichen Phasen seiner Karriere verpasst bekommt, sind die nächste große Hoffnung, etabliert, Veteranin. Im Sport ist man als Teenager die nächste große Hoffnung, etabliert mit Mitte 20 und eine Veteranin mit Anfang 30. Tennis spielen war nie eine Karriere für mich. Es war mein Leben, meine Identität. Es war, es ist. Wie lange noch?
Vielen Dank. Und wie war's?
Es zu lesen oder es zu schreiben? Ich habe heute natürlich ein bisschen geübt, aber es ist schon emotional.
Ich freue mich wirklich sehr drauf. Und du hast ja gesagt, in dem Buch beschreibst du das letzte Jahr vor dem Ende deiner Profikarriere als Tennisspielerin. Und auch das, was du jetzt da beschreibst, das Coole bei dir ist ja, dass du schon während deiner Tenniskarriere eine zweite Karriere aufgebaut hast. Ich habe das Gefühl, du hast so, so viel gemacht. War das für dich nötig? War das, kam es überraschend? War es zu viel? Wie hast du jetzt abschließend dieses Jahr so erlebt?
Alles drei, was du gerade gesagt hast. Es war nötig, weil ich musste mich beschäftigen. Ich konnte nicht einfach nur da sitzen und meiner Tenniskarriere hinterher trauern. Ich war auch sehr erpicht darauf, mir eine neue Identität aufzubauen, weil es war einfach jahrelang, kannten mich alle als Tennisspielerin. Es war auch, glaube ich, so eine Art Findungsphase, um für mich herauszufinden, was mir Spaß macht, was ein bisschen anders ist. Im Tennis oder im Sport weißt du sehr früh, dass es endlich ist. Ich glaube, alles andere kann man länger nach hinten schieben. Und es ist auch jetzt so, wenn ich mich jetzt für etwas entscheide, kann es sein, dass ich es die nächsten 50, 60 Jahre hoffentlich noch machen werde. Mit Tennis war es relativ klar, es ist ein 10- bis 15-jähriger Abschnitt und dann ist vorbei. Ja. Das ist der Deal, auf den man sich einlässt, wenn man Profisportlerin wird. Das ist jetzt ein bisschen anders und deswegen, glaube ich, habe ich auch so viele verschiedene Sachen gemacht, um auch versuchen herauszufinden, was ich denn machen will.
Und dann gucken wir, was noch kommt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wo dich dein Weg noch so hinführt. Ich musste nur gerade, als du gelesen hast, auch so ein bisschen schmunzeln zu Juli rübergucken, weil als du gelesen hast, es gibt diese verschiedenen Stufen von, wie war das, die aufstrebende Hoffnung?
Genau, die nächste große Hoffnung.
Ja,
etabliert
und Veteranin. Und genau. Neben dir sitzt die nächste große Hoffnung.
Auf jeden Fall. Oder siehst du dich der schon als Musik Veteranin?
Also Veteranin, das wird dann der übernächste Step. Aber das ist ja schon ein Label, was man dir jetzt auch so manchmal aufdrückt. Hier und da habe ich das gelesen, die nächste große Hoffnung erobert die Musikwelt und so. Wie fühlst du dich, wenn jemand sowas über dich sagt?
Gut.
Das ist schon mal schön.
Ja, nee, also fühlt sich auf jeden Fall schön an. Mhm. Also ich denke da drüber ja nicht so nach. Aber natürlich fühlt es sich gut an, wenn man Komplimente bekommt, ja.
Wir gehen jetzt bei dir auch mal so ein bisschen so durch, was bisher schon so passiert ist und wie du arbeitest. Ich würde auch tatsächlich mal einmal ganz zurückspringen an den Zeitpunkt, an dem du geboren bist. Du bist nämlich geboren nicht in Frankfurt, sondern in Frankreich. Also wie kam das, haben deine Eltern da damals gewohnt oder war das eine Urlaubsgeburt? Oder?
Das war ein Unfall, ja.
Ehrlich?
Ja, ich bin zu früh auf die Welt gekommen und meine Eltern haben Urlaub gemacht und dann musste meine Mutter in Frankreich ins Krankenhaus und dann im Endeffekt auch mit Kaiserschnitt, also alles ganz kompliziert. Mhm. Aber deswegen habe ich jetzt Châtillon Russin in meinem Pass stehen.
Also das ist halt auch nicht gut. Ja, das klingt so künstlerisch. Ich habe mir da einen zurecht recherchiert und dachte, okay, spricht sie jetzt Französisch? Weil deine Mutter kenne ich als Illustratorin und Comiczeichnerin. Anke Kuhl, auch schon Jugendliteraturpreis gewonnen und macht wirklich coole Sachen. Und ich habe dann geguckt, ob sie mit einem Franzosen verheiratet. Sie haben es einfach nicht zusammenbekommen. Aber gut, manchmal läuft es auch so. Und jetzt bist du gebürtig eben eine Châtillon-sur-Seine-rin. Auch nicht schlecht. Dadurch, dass deine Mutter Illustratorin ist und so aus der Kunstwelt kommt, du hast auch gerade gesagt, Kunst ist so deine zweite große Leidenschaft. Wie haben deine Eltern dich so erzogen, was das angeht, also was so Geschichten angeht, auch das Lesen früher oder Vorlesen und Bilder, Bücher und so. Wie war das bei euch zu Hause?
Ja, ich glaube, meine Eltern haben mich auf jeden Fall sehr damit geprägt, weil ich auf jeden Fall mit total vielen Büchern immer aufgewachsen bin. Also meine Mutter ist hier Illustratorin, aber mein Papa ist auch Journalist, deswegen schreibt er auch sehr viel und meine Eltern haben auch schon zusammen Kinderbücher geschrieben und meine Mutter ist ja auch Comicbuchautorin und schreibt ja auch Texte. Vor allem eben Kinderbücher lagen halt immer überall rum. Und ich hatte ja auch schon erwähnt, dass ich ja nie so viel gelesen habe, aber ich habe immer total viel gehört. Und da ich das meine Eltern mich nie irgendwie so zu was gezwungen haben und immer eigentlich so sehr auf meine Bedürfnisse eingegangen sind, bin ich mit total vielen Geschichten aufgewachsen, aber halt alles irgendwie über Hörspiel. Mhm. Und das haben meine Eltern halt, ja, sehr gefördert.
Und dann, wann kam die Musik dazu? Weil dein großer Bruder ist auch Musiker, also ihr seid eine sehr künstlerische Familie. Hat der dann einfach dich als Kind, weil ich mit der Gitarre schon dahin gesetzt oder du hast ihm seine geklaut oder war er da ein Einfluss oder wie kam das bei dir?
Also mein Bruder war auf jeden Fall ein großer Einfluss. Ich glaube, meine Eltern waren auch einfach immer sehr gut da drin, die Interessen und Bedürfnisse von uns so aufzuspüren und immer wenn wir irgendwie was geäußert haben, dass sie sich dann auch so darum gekümmert haben. Also ich habe schon immer sehr viel gesungen so vor mich hin, aber ich glaube, das macht eigentlich jedes Kind. Und habe dann mit 7 angefangen, Klavier zu spielen, aber habe dann damit dann auch wieder aufgehört, weil ich da vor allem so Kinderlieder gespielt habe und nach Noten und das war einfach nicht so mein Ding, weil ich auch schon früher immer eigentlich direkt komponieren wollte, auch wenn ich noch kein Klavier spielen konnte. Und habe dann meiner Mutter auch eigentlich in so einem Nebensatz dann mal gesagt, dass ich gerne im Chor singen würde. Und dann hat sie sich halt irgendwie darum gekümmert, dass ich irgendwie in den Chor komme. Und dann habe ich lange im HR-Chor gesungen und habe da, glaube ich, auch so das meiste über einfach singen gelernt und dass ich das wirklich richtig mache. Parallel hat eben mein Bruder, der hat schon sehr früh Gitarre angefangen zu spielen und ich habe dann auch, also ich habe schon auf dem Klavier ein bisschen angefangen, Texte zu schreiben und dann habe ich aber angefangen, Gitarre zu spielen und damit habe ich dann so richtig angefangen, regelmäßig und viel Songs zu schreiben.
Und das ist bis heute auch noch so dein Hauptinstrument?
Ja, ich würde sagen, mittlerweile ist es eigentlich so 50-50, wie viel ich auf der Gitarre schreibe und wie viel auf dem Klavier. Mhm. Ich würde trotzdem sagen, dass Gitarre mein Hauptinstrument ist, weil ich da einfach Unterricht habe und irgendwie mich ein bisschen besser auskenne. Beim Klavier setze ich mich halt einfach dran und das ist dann ein bisschen so intuitiv. Dann hat mein Bruder, dadurch, dass er ja auch 4 Jahre älter ist als ich, angefangen, seine Songs aufzunehmen, hat sich da so ein kleines Home-Studio gebaut und das hat mich, glaube ich, auch dann ziemlich inspiriert, nicht nur Songs zu schreiben, sondern die dann auch direkt aufzunehmen, einfach weil ich die Möglichkeit dazu hatte, weil Lasse halt nebenan war und seine Songs sowieso aufgenommen hat. Und dann haben wir halt so mit 13, ich war 13, er war 17, so, haben wir halt angefangen, Songs zusammen aufzunehmen.
Das heißt, ihr habt ein gutes Verhältnis, weil, also du hast ja auch eine Schwester.
Wie Billie Eilish, gell?
Ja. So ein bisschen, ja.
Ich wollte gerade, also ich, das wäre mein nächstes Mal, wie sehr nervt es dich?
Also ja, es muss
nervt
sein,
natürlich nicht, wenn man mit Billie Eilish verglichen
ist,
wird.
Ein guter
aber das hörst du häufiger, oder?
Ja, das höre ich auf jeden Fall häufiger. Ich meine, mittlerweile ist es ja auch gar nicht mehr so Billie Eilish-like, weil Lasse und ich machen auf jeden Fall noch total viel Musik zusammen, aber es ist ja nicht mehr dieses Ding, dass er mein Producer ist oder so.
Aber das erste Album habt ihr
trotzdem, genau, also es hat auf jeden Fall so angefangen, sehr Billie Eilish-like, wenn man das so formulieren möchte.
Das heißt aber, ihr habt ein sehr gutes Verhältnis, weil wenn ich mir vorstelle, ich würde mit meinem Bruder, ich wäre bei dem ins Zimmer gekommen und hätte gesagt, so, und jetzt möchte ich, dass wir zusammenarbeiten oder auch jetzt. Das ist ja auch zwischen Geschwistern manchmal gar nicht so einfach, aber bei euch klingt das ganz harmonisch und als wärt ihr wirklich sehr eng.
Ja, also wir waren auch schon davor einfach unsere ganze Kindheit schon sehr eng miteinander und dann halt durch Musik, glaube ich, aber auch nochmal sind wir sehr viel enger geworden. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wir haben auch schon öfter so darüber nachgedacht, wie unsere Beziehung jetzt heute wäre, wenn wir nicht Musik miteinander machen, weil wir sind ja auch einfach total gut befreundet und machen total viel miteinander und haben halt auch teilweise gleiche Freunde durch Musik und arbeiten halt auch einfach zusammen und damit haben wir uns halt auch ein sehr enges und freundschaftliches Verhältnis aufgebaut.
Und trotzdem bist du dann für Album Nummer 2, also das erste Album, muss man sagen, ist dann rausgekommen, als du 15 warst.
Wow.
Das zweite jetzt...
Was hast du mit 15 gemacht,
ja,
Mona?
Ja, das... ich habe Bücher gelesen und meine Karriere heute vorbereitet. Wusste ich damals noch nicht. Aber, ja. Aber das zweite kam dann jetzt, als du 17?
Ich war noch 17, als es rausgekommen ist. Ja.
Und da bist du dann aber zu einem Label. Und was hat sich dann verändert? Also was hat dieser Schritt für dich bedeutet?
Also es hat sich ganz, ganz viel geändert natürlich. Also ich habe eigentlich das erste Mal so richtig mit anderen MusikerInnen zusammengearbeitet und das war natürlich irgendwie eine unfassbar tolle Erfahrung und ich hatte davor sehr viel Respekt, weil ich davor halt immer nur alleine Musik gemacht habe und wenn, dann halt auch mit Lasse zusammen. Und deswegen war das dann eigentlich auch ein Wunsch von mir, dass Lasse dann auch bei der Albumproduktion dabei ist, damit ich da nicht so ganz allein bin. Aber war dann eigentlich mit jeder Begegnung positiv überrascht, weil das so schön war, weil ich mit so tollen Menschen zusammengearbeitet habe, die da total auf meine Bedürfnisse eingegangen sind und mich auch auf der einen Seite total ernst genommen haben, was halt super schön ist, dass die irgendwie, ich war zum Zeitpunkt, wo wir das Album aufgenommen haben, ja 16, dass die irgendwie mit einem 16-jährigen Mädchen zusammenarbeiten und mich trotzdem ernst nehmen und trotzdem dann auch auf der anderen Seite Verständnis dafür haben, dass ich komplett neu in dieser Welt bin und dann auch Fehler mache. Und da war ich wirklich sehr gut aufgehoben.
Und jetzt heißt dieses zweite Album ja Born with Nostalgic Bones. Das finde ich ein sehr poetischer, schöner Titel ist. Ich habe mich gefragt, also wir zwei, wir kennen das ja nur, wie das ist, sich einen Buchtitel zu überlegen, was schon... Was schon manchmal ein Ritt ist, weil man sich überlegt, okay, jetzt kommen wir da an diese Gestaltung, Cover, Name, das ist ja das, was da hinterher so steht. Also ich finde, beim Buch ist das schon wirklich ein wahnsinnig wichtiger Schritt. War dir das beim Produzieren, beim Schreiben oder euch dann schon recht schnell klar, dass das so heißen soll? Und wenn ja, warum?
Also ich hatte relativ lange keine Idee, aber... Sobald ich dann Born with Nostalgic Bones hatte, war das dann auch relativ klar für mich. Es war trotzdem ein Struggle, weil man hört ja schon, es ist ein Zungenbrecher. Und gerade wenn man irgendwie als Newcomer ein Album rausbringt, sollte man es halt eher so knackig klingen lassen. Und das ist einfach bei dem Titel nicht der Fall. Und es ist halt nicht so günstig, wenn die Hälfte der Menschen das nicht richtig aussprechen können. Und da hatte ich sehr viele Gespräche darüber, ob ich das wirklich so nennen will. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich ein Gespräch mit meiner Mama hatte am Essenstisch und ihr erklärt habe, warum ich diesen Titel so schön finde und warum ich mich so verbunden damit fühle. Und ich habe da angefangen zu weinen, als ich das erzählt habe. Und dann meinte sie zu mir, dass ich den jetzt so nennen muss, weil ich habe auch alle anderen Vorschläge ihr genannt und alle anderen waren nur Vorschläge. Und bei einem Vorschlag saß ich weinend da. Und deswegen musste es dann die richtige Entscheidung sein.
Kannst du uns das erklären? Also du darfst auch weinen, aber kannst du uns erklären, was das war?
Aber du musst nicht.
Du musst nicht, genau. Also no pressure, keine Tränen nötig. Aber was war das, was du ihr da erzählt hast?
Also so genau weiß ich das gar nicht mehr. Aber Born with Nostalgic Bones ist ja nach dem Song Nostalgic Bones benannt. Und das ist der letzte Song, den ich für das Album geschrieben habe. Ich habe den Song geschrieben und mir ging es da total schlecht, als ich den gerade geschrieben habe in dem Moment. Und trotzdem ist der Song dann irgendwie so, hat so einen hoffnungsvollen Klang irgendwie. Obwohl ich in dem Moment mich gar nicht hoffnungsvoll gefühlt habe. Aber die Aussage von dem Song ist auf eine gewisse Art und Weise eine Akzeptanz von, dass ich ein unfassbarer, sensibler Mensch bin. Also ich, oder nostalgischer Mensch. Und deswegen fand ich irgendwie, das hat das ganze Album so gut zusammengefasst, dass davor oder die ganzen anderen Songs vielleicht noch gar nicht diese Realisation hatten von vielleicht bin ich auch einfach so und vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm. Mhm. Und der letzte Song, Nostalgic Bones, als ich den geschrieben habe, war mir das auch noch nicht so klar, aber es hatte eben diesen Satz in dem Song I was born with nostalgic bones und ist einfach eine Realisation von, ich bin einfach so. Und an sich ist es ja auch ein Widerspruch, also weil Nostalgie heißt ja so ein bisschen nach hinten blicken.
Sehnsucht nach hinten.
Genau, und wenn man geboren ist, kann man ja schlecht nach hinten blicken. Aber ich mochte halt irgendwie gerade diesen Widerspruch, den es hat.
Wohin soll das führen, Juli? Also was soll jetzt kommen? Wo strebst du hin? Was sind für dich mit deiner Musik jetzt nach deinem Fachabi deine nächsten Ambitionen so?
Also ich freue mich einfach total darauf, Musik sehr, sehr viel machen zu können und Zeit zu haben zum Schreiben und Zeit zu haben, mich irgendwie fallen zu lassen und auszuprobieren und ganz viel Musik auch erstmal für mich zu behalten und zu schauen, wo ich hingehen will mit meiner Musik, weil ich das gar nicht so genau weiß oder beziehungsweise es auch immer wieder meinen Plan ändere, weil ich das Gefühl habe, ich muss ganz viel ausprobieren und die ganzen Möglichkeiten, die mir irgendwie geboten werden, nehmen und schauen, wo mich das hinführt.
Aber sind deine Gedanken dann hier in Frankfurt, wenn du jetzt hörst, so Andrea pendelt zwischen Amerika und Deutschland, also ist sowas zum Beispiel auch wirklich rausgehen aus Deutschland auch so Teil deines Gedankenspiels?
Jein. Ich habe mal 3 Monate in England gelebt und wäre da eigentlich auch ein halbes Jahr geblieben, wenn Corona nicht dazwischen gekommen wäre. Hm. Und das ist schon irgendwie so ein kleiner Traum, da irgendwie mal wieder zurückzugehen und da auch für länger zu bleiben. Allerdings ist das mit Brexit alles nicht so leicht. Und,
ich hörte davon.
Ja, glaube ich, dass das auch erstmal ein unerfüllter Traum bleibt. Ich will nach dem Abitur erstmal hier in Frankfurt bleiben, weil ich irgendwie schon auch ziemlich verwurzelt bin und das Gefühl habe, alles, was ich musikalisch gerade ausprobieren will, klappt auch ganz gut hier, beziehungsweise ein bisschen rumzureisen ist ja auch ganz schön und macht mir auch Spaß und ich habe das Gefühl, es gibt auch eigentlich nichts Schöneres, als wegen Musik rumzureisen.
Wo sind wir hier?
Ich habe ja vorhin gesagt, ich weiß was über dich oder habe was über dich erfahren, was ich ein bisschen cool und ein bisschen spooky finde. Nämlich, dass ein Hobby von dir ist, hier in Frankfurt über den Hauptfriedhof zu laufen.
Ja.
Das ist super, kommt aus dem Publikum. Ich kenne den Hauptfriedhof hier in Frankfurt nicht. Also ich bin jedes Jahr wegen der Buchmesse immer mindestens eine Woche in Frankfurt. Aber Sightseeing auf dem Friedhof habe ich bisher noch nicht gemacht. Was macht den so besonders?
Ja, ich traue mich auch tatsächlich, das immer nicht so zu sagen, aber jetzt steht es veröffentlicht im Internet.
Und jetzt trage ich es weiter.
Ja, genau. Also der Hauptfriedhof ist halt einfach einer der größten, wenn nicht sogar die größte Grünfläche in Frankfurt, glaube ich. Und es ist einfach ein total schöner Ort, weil dort auf der einen Seite natürlich tote Menschen sind, aber auf der anderen Seite auch total viel Leben. Also es gibt dort Füchse, die man beobachten kann und einfach ganz viel Tiere und Grünzeug. Und der Hauptfriedhof ist auch so ausgelegt darauf, dass man dort auch Zeit verbringen will. Also es gibt dort auch einen Bücherschrank und Ecken, wo auch keine Gräber sind und nur Bänke. Und deswegen ist es da schon sehr schön, dort spazieren zu gehen, gerade irgendwie im Frühling und im Sommer, wenn da alles blüht. Da hat das gar nicht irgendwie einen komischen Beigeschmack, finde ich. Und das machen auch viele Leute. Ich treffe auch öfters Leute auf dem Friedhof, weil die dort auch spazieren gehen. Ein anderer Grund ist einfach, dass ich ich wohne relativ nah zum Hauptfriedhof und ich habe das so ein bisschen für mich entdeckt, nachdem ich aus England zurückgekommen bin und in der Corona-Zeit, weil ich in England in einem kleinen Städtchen gewohnt habe, direkt am Meer und da so dieses Spazierengehen für mich entdeckt habe und ich dort halt das Meer vor der Tür hatte.
Und in Frankfurt den Friedhof.
Und in Frankfurt halt wenigstens etwas. Und ich in meiner Hoffnungslosigkeit, weil ich halt auch kein Auto habe oder lang rausfahren will, den Friedhof vor der Tür habe und dort irgendwie spazieren zu gehen, kann dann auch sehr schön sein. Und meine Eltern machen das auch ganz oft. Ich habe es mir auch ein bisschen von denen abgeguckt.
Also ich streiche jetzt spooky. Ich finde es nur noch cool. Und ich werde auf jeden Fall eine Runde über den Hauptfriedhof in Frankfurt drehen.
Was sollst du machen? Ich habe auch mal gehört, dass Jan Böhmermann das auch gemacht hat.
Dann erst recht, ey. Dann bin ich sowas von am Start. Setz mich da einfach auf die Bank und warte, bis entweder du oder Jan Böhmermann vorbeikommt. Andrea, wenn du nach Frankfurt kommst, gehst du dann auf direktem Weg ins Stadion oder was machst du?
Puh, gute Frage.
Weil du bist doch Eintracht Frankfurt-Fan, oder?
Also das ist jetzt ein bisschen kompliziert.
Okay.
Ich war mein Leben lang Eintracht-Fan in der ersten Bundesliga und Darmstadt 98-Fan in der zweiten Bundesliga. Für diejenigen, die Fußball-Bundesligen verfolgen, Darmstadt 98 ist jetzt auch in der ersten Bundesliga.
Ah,
seitdem verfolge ich kein Fußball mehr. Ich habe ein paar Freunde, zwei sehr gute Freundinnen hier, die super Fotografinnen sind. Und wenn ich nach Frankfurt komme, eigentlich immer, um die beiden zu sehen. Und die kochen sehr gut und die laden mich immer zu sich nach Hause ein. Und dadurch, dass ich nicht kochen kann, lasse ich mich immer entweder von meiner Mama oder von Lottermann und Fuentes durchfüttern.
Ja, sehr gut. Vielleicht dreht er mal eine Runde auf dem Hauptfriedhof.
Vielleicht machen wir das mal, genau.
Eure Fragen.
Wir haben ja hier heute ganz viele Menschen sitzen und die hatten so kleine Zettelchen hier auf ihren Stühlen, um euch Fragen zu stellen. Und es wurden so viele Fragen gestellt, da könnten wir jetzt, glaube ich, noch eine Stunde hier sitzen. Boris Becker oder Britney Spears Doku gucken?
Also ich würde Britney Spears gucken.
Ich auch, glaube ich.
Echt, Boris ist...
Also Boris einfach, weil ich ihn kenne, persönlich. Ich finde das wichtiger, als eine Doku darüber zu gucken. Und weil ich sehr viel über sein Leben einfach weiß. Und Britney Spears, ich glaube, nochmal eine andere Welt für mich öffnet. Die Tenniswelt kenne ich ja schon sehr gut. Deswegen würde mich Britney Spears jetzt mehr interessieren.
Wie nah bist du Britney Spears?
Kenne ich auch super gut. Deswegen vielleicht sollte ich auch doch vielleicht Boris Becker nehmen. Okay.
Alles klar, klare Antwort von beiden. Ich glaube, die richtet sich jetzt vor allem an dich, Andrea. Was ist zäher? Athletiktests oder eine Schreibblockade?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Das ist schwierig. Athletiktest ist einfach Disziplin. Du musst einfach arbeiten. Und ich bin kein fauler Mensch, deswegen war das immer für mich leicht. Schreibblockaden haben was mit versiegender Kreativität zu tun. Und das ist natürlich deutlich schwieriger. Allerdings gibt es Sachen, mit denen man Schreibblockaden umgehen kann. Und für mich sind das so Prompts. Und seit ich die Kolumne habe und wirklich regelmäßig schreiben muss, ob ich will oder nicht, gebe ich mir, wenn mir gar nichts einfällt, und das hatte ich ein paar Mal, dann schreibe ich über die Sachen, die ich gesehen, gelesen, entdeckt habe. Und das meine ich mit Prompts. Also man kann sich von anderen Künstlern und Künstlerinnen inspirieren lassen. Und das muss man dann eben ein bisschen mehr aufsuchen. Ich glaube, wenn man noch sehr jung ist, hat man noch sehr, sehr viel zu sagen. Und ich glaube, das geht dir auch so. Deswegen freust du dich auch darauf, Musik zu machen. Irgendwann hat man das Gefühl, man hat alles gesagt. Nein, aber man hat natürlich das Gefühl, man wiederholt viele Sachen, die man schon mit 18 so gesehen hat, nur in anderen Worten. Und dann muss man sich von anderen inspirieren lassen.
Welche Situation oder Umgebung motiviert dich immer zum Schreiben? Also woraus zieht ihr Inspiration und Kreativität am allermeisten?
Also ich glaube, ich kann es gar nicht so genau sagen, weil es einfach das Leben ist, was mich inspiriert. Das klingt unfassbar cheesy, aber einfach das Rumlaufen mit offenen Augen. Also mein typischer Schreibprozess ist eigentlich, dass ich einfach mir Notizen mache auf meinem Handy, wenn mir irgendwas einfällt, wenn mich irgendwas inspiriert und ich plötzlich irgendeinen Gedanken habe, den schreibe ich mir dann auf und dann irgendwann, wenn ich zu Hause bin, schreibe ich dann die Songs zu Ende und mache daraus dann was Ganzes. Und deswegen kann ich das gar nicht so genau sagen. Mich interessieren einfach Menschen unfassbar und wie Menschen miteinander interagieren, wie ich mit Menschen interagiere. Deswegen sind Menschen auf jeden Fall sehr inspirierend für mich. Aber ansonsten kann das wirklich sehr viel sein.
Bei mir sind es zwei Sachen außer dem Tennisspielen, weil bei mir geht es halt doch auch viel um Tennisspielen. Ich versuche es schon aufs Leben anzuwenden, dass auch andere sich darin wiederfinden. Aber es sind vor allem zwei Sachen. Einmal sind es andere Künstler und Künstlerinnen. Also wirklich, meine Bücher kann ich niemandem verleihen, weil da stehen überall große Notizen, große Texte. Und auch wenn ich ein Buch fertig lese, muss ich nochmal durchgehen und mir alle Notizen in mein Notizbuch übertragen.
Ach, tatsächlich?
Weil wenn ich dann... Ich finde einen Gedanken gut und den hätte ich anders gemacht und dann schreibe ich mir, also ich finde, da kann man ganz viel rausziehen aus anderen, das können auch Musiktexte sein, es muss jetzt gar nicht Bücher sein, ganz viele Filme, die super inspirierend sind und da versuche ich halt viel von den Narrativen mir abzugucken von unseren besten Geschichtenerzählern und Erzählerinnen. Und das andere ist mein absolut komplett neurotischer Freundeskreis in New York, da ist einer schlimmer als der andere und die werde ich in meinem nächsten Buch, das wird ein Roman, die werde ich so hart verarbeiten, das glaubst du aber. Ich schreibe auch immer, wenn ich bin so da und total präsent und hi und dann gehe ich nach Hause und dann unter dem Tisch schreibe ich alles
ausgesaugt.
Alles, wenn irgendeiner was gesagt hat, das ist bei mir nur so Speicher.
Aber das heißt, als nächstes kommt ein Roman, also.
Ich hoffe es, das weiß man ja dann nie, ob man das hinkriegt, aber ich habe auf jeden Fall sehr viele Dialoge heimlich mitgeschnitten.
Sehr gut.
In eurem Bücherregal.
Ihr habt tatsächlich auch beide auf meine Bitte hin ein Buch mitgebracht zum Abschluss. Ein Buch, das ihr nicht selbst geschrieben habt, sondern ich habe euch gesagt, bringt doch gerne ein Buch mit, das ihr empfehlen möchtet den Menschen, die heute hier sind und die zuhören. Euer All-Time-Favorite oder eins, was ihr zuletzt gelesen habt. Irgendein Buch, von dem ihr sagt, das möchtet ihr gerne vorstellen. Juli, wie leicht ist dir das gefallen oder wie schwer, wenn du sagst, du liest eigentlich gar nicht so viel? Hätte ich das gewusst?
Ja, nein, also alles gut. Es ist auch nicht so, dass ich noch nie in meinem Leben ein Buch gelesen habe.
Das hätte ich aber dir jetzt auch nicht unterstellen.
Tatsächlich sind die letzten Bücher, die ich gelesen habe, alles Bücher, die ich lesen musste wegen der Schule. Deswegen habe ich ein bisschen nachgedacht, wann ich das letzte Mal so außerhalb von der Schule gelesen habe. Und das war vor 2,5 Jahren im Urlaub, weil das ist tatsächlich die einzige Situation, in der ich sehr gerne lese und auch viel lese. Und da ist mir als erstes dieses Buch hier eingefallen, The Song of Achilles, weil mir das beim Lesen in den Fluss gefallen ist. Und deswegen sieht es auch sehr gebraucht aus. Mhm. Aber wir haben es dann direkt in die Sonne gelegt und man konnte danach noch alles lesen. Deswegen, ich habe es gelesen, versprochen. Aber ich habe mich für dieses Buch auch entschieden, weil das zum einen auf Englisch ist und ich generell lieber auf Englisch lese als auf Deutsch. Ich glaube, weil ich auch einfach auf Englisch schreibe. Und eigentlich immer, wenn ich lese, finde ich das auch sehr inspirierend für meine Texte. Der andere ist, dass es sich um griechische Mythologien handelt. Also es ist keine Mythologie, die dort besprochen wird, keine Sage, sondern es ist ein Roman, der sich an den griechischen Mythologien inspiriert. Und ich finde auch tatsächlich Götter für Texte sehr spannend. Also es gibt tatsächlich, glaube ich, drei veröffentlichte Songs, wo ich Referenzen gemacht habe zu griechischen Mythologien, und es gibt noch unveröffentlichte Songs, das hört nicht auf mit den Referenzen.
Es gibt ja auch viele Götter.
Ja, also es ist noch nie der gleiche gewesen.
Kannst du nochmal sagen, wie die Autorin heißt?
Madeline Miller.
Madeline Miller, genau. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es dieses Buch auch in der deutschen Übersetzung gibt es.
Ne?
Und weil ich das zweite Buch hier neben mir liegen sehe, weiß ich, du hast auch ein englisches Buch mitgenommen.
Ich habe auch ein englisches Buch mitgenommen.
Sind wir international hier heute?
Super international. Welcome to Book Lounge.
Genau.
Wir lesen gerade Das royale Wir.
Andrea und du, oder wer?
Genau. Also ich wohne die Hälfte meiner Zeit in New York, und ich war da in einer unglaublichen Ausstellung einer Künstlerin namens Judy Chicago. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal von ihr gehört haben. Sie ist eine feministische Künstlerin aus Amerika, 39 geboren, eine Jüdin, und vielleicht sie ist am bekanntesten für den Dinner Table, der im Brooklyn Museum ausgestellt ist. Das ist ein riesengroßer Tisch, und die Teller sind als weibliches Geschlecht designt und sind jeweils einer berühmten Frau aus der Geschichte, genau, zugeteilt. Und dieses Kunstwerk hatte ich im Kopf, das hatte ich schon mal gesehen, das ist auch ganz toll. Dann habe ich mir sofort die Biografie gekauft, und die lese ich gerade, und die heißt Becoming Judy Chicago. Sie heißt eigentlich anders, und sie hat sich irgendwann umbenannt in Judy Chicago, weil sie fand, dass es hört sich mehr nach einer Künstlerin an. Und seitdem überlege ich auch, meinen Namen zu verändern.
Dann einen großen Applaus für Haruki Foster und Julie.
Buchlounge ist ein Podcast und eine Veranstaltung von ARD Kultur in Kooperation mit dem Netzwerk der Literaturhäuser. Alle Infos zu den Veranstaltungen gibt's auf ardkultur.de. Nachhören könnt ihr alle Podcast-Folgen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Moderation: Mona Amesian. Redaktion: Maria Matthias und Bettina Kasten. Schnitt: Kati Groll. Sounddesign: Ole Zender. Produktionsleitung: Sibylle Essig.
Ich bin Caleb Erdmann, und ich freue mich sehr, dabei zu sein bei den ersten Büchern in der ARD-Audiothek zusammen mit Julia Joost, Katrin Schumacher, Mirjam Mahn und Jan Desek. Ich lese aus meinem Debütroman Wir sind Pioniere, und laut meinem Verlag geht es darin um Liebe im Zeitalter absoluter Selbstverantwortlichkeit. Ja, genauer gesagt geht es um zwei Menschen, die nach der richtigen Form für ihr Leben, ihre Liebe und ihre Beziehung suchen. Und dabei sind sie manchmal erfolgreich und manchmal verirren sie sich oder biegen falsch ab. Das Buch hat eine sehr tastende Erzählform und versucht, dieses Nachdenken, dieses Entstehen neuer Konzepte in Echtzeit mitzuverfolgen und sich dabei selbst nicht so ernst zu nehmen. Ich glaube, Wir sind Pioniere ist ein Buch darüber, dass man sich auch in einer Unabgeschlossenheit im Prozess sehr gut einrichten kann. Und gleichzeitig geht es auch um große Alltagsfragen wie ein Pasta Amatriciana-Rezept oder in welcher deutschen Stadt es sich wirklich leben lässt. Die Reihe startet ab 11.03. in der ARD-Audiothek, und alle 5 Debütantinnen sind dann zu hören. Viel Spaß beim Reinhören.